Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu den Foyergesprächen, ein Podcast vom LWL-Museum für Kunst und Kultur. Mein Name ist Ines von Pato, ich bin Kunstvermittlerin an diesem Museum hier seit 6 Jahren und ich befinde mich heute auch wieder im Foyer. Und mit 2 Meter Abstand sitzt neben mir Gerd Detlefs. Herr Detlefs, was machen Sie eigentlich hier am Museum und überhaupt? Hallo erstmal, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo Frau Bartow. Ja, ich bin seit 24 Jahren hier zuständig für die Abteilung Landesgeschichte und für das Porträtarchiv Diepenbrock. Das sind 100.000 grafische Porträts auf Papier. Und zur Landesgeschichte gehören alle Dinge, die historisch interessant sind. Landkarten, Ortsansichten, Porträts, die Waffen und auch die Ediktsammlung aus dem Bestand des Altertumsvereins. Und dort haben wir unter anderem auch Pestordnungen aus dem 17. Jahrhundert, von der letzten Pestwelle in Münster, 1666.
Okay, ich nehme mal das Wort Pest auf, aber bevor wir in das Thema einsteigen, wollte ich nochmal fragen, ob Sie Münsteraner sind, weil wir haben festgestellt, auch bei dem letzten Postcard, dass man ja eigentlich, wenn man in kulturellen Institutionen arbeitet, dass man ein bisschen Wanderer ist. Man hat nicht immer das Glück, in der Stadt zu arbeiten, wo man vielleicht auch geboren ist, aber vielleicht ist es auch ein Glück oder nicht Glück. Wie war Ihr Weg hier nach Münster? Oder sind Sie Münsteraner?
Ich bin ein typischer Münsteraner.
Aha, was ist ein typischer Münsteraner?
Typischer Münsteraner ist ein Zugereister, der nicht wieder weg will.
Oh, dann gehöre ich ja auch dazu. Das macht mich doch jetzt nachdenklich.
Eben, weil Sie, aber ich bin schon als 7-Jähriger nach Münster gekommen. Ich bin hier zur Schule gegangen, zur Universität, war dann längere Zeit beim Stadtmuseum und eben seit 1996 hier am Landesmuseum, LWL Museum für Kunst und Kultur, wie es jetzt seit 6 Jahren heißt.
Nimm auch noch mal das Thema Pest auf, so allgemein. Wenn Sie hier jetzt auch mit mir im Foyer sitzen, dieses Foyer, was ja immer so ein belebter Raum ist, wie fühlt sich in dieser Zeit der Corona, wo die Welt steht und sich wirklich immer wieder mit neuen Geschichten auch beschäftigt, wie kann man lebendig bleiben? Was macht man, um diese Zeit auch angenehm zu überwinden? Wie fühlen Sie sich überhaupt hier, wenn Sie durch das Foyer gehen oder wenn Sie sich mit mir unterhalten und hier sitzen?
Als Historiker lebt man von der Erinnerung an die Zeiten, wo das Foyer überfüllt war.
Dann würde ich nochmal mit einem Zitat von Voltaire anfangen. Und dieses Zitat lautet: J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Ich habe beschlossen, glücklich zu sein, weil es der Gesundheit gut tut. Herr Detlefs, sind Sie glücklich?
Ja, bei der tollen Sammlung, die wir hier haben.
Ich wollte zurück sozusagen weisen, das ist ja wichtig, dass wir in dieser Zeit der Corona-Pandemie sozusagen Glück soll die Abwehrkräfte stärken. Und dann sind wir bei unserem ersten Thema und würde sagen, Seuchen und Krankheit sind jedoch seit eh und je ein Thema. Wenn wir zurückblicken, zum Beispiel zu den Zeiten von der Pest, wie war es damals?
Viel, viel bedrückender. Die Pest ist viel tödlicher als Corona. Wer die Pest bekommt, wer an ihr erkrankt, ist normalerweise totgeweiht gewesen. Nur 1/3 der Erkrankten haben überlebt. Und wenn man das bei Corona nimmt, sind das 3% derjenigen, bei denen man eine Infektion diagnostiziert hat. Das sind die Zeiten, die heute Morgen in der Tageszeitung nachzulesen war. Und von daher ist die Pest unverhältnismäßig schrecklicher gewesen und auch in der Erinnerung viel schlimmer. Auch schlimmer als andere derartige Krankheiten wie die spanische Grippe oder die Cholera oder Typhus oder ähnliche Epidemien.
Also wir nehmen ja im Grunde heutzutage an, wenn wir zurückblicken, dass die medizinische und hygienische Versorgung damals noch nicht so fortgeschritten war und dass sich die Seuchen auch auf diesen Grund ausgebreitet haben. Heute sind wir ja eigentlich viel weiter. Meinen Sie, wir haben auf Sicherheiten gebaut, die es gar nicht gibt?
Der Mensch ist ein Wesen, das immer mit Bakterien und Krankheitskeimen lebt und auch darauf trainiert werden muss, sie abzuwehren. Das ist über die ganze Evolution so gewesen und das wird auch weiter so sein. Bei der Evolution kommt es nicht auf das Überleben des einzelnen Individuums, sondern auf das Überleben der Gattung an. Und da entstehen Resistenzen. Aber der Mensch hat darüber hinaus auch die Chance, durch seine Rationalität das Funktionieren einer Krankheit zu durchschauen und Gegenmaßnahmen zu treffen. Und das hat man bei der Pest auch gemacht. Die erste Pestwelle von 1350 soll ein Drittel der Bevölkerung getötet haben. Die letzte Pestwelle in Münster 1666 hat wegen der getroffenen Maßnahmen etwa 6-7% der Bevölkerung getötet.
Die Pest. Man hört das ja, die Pest ist auch noch heute im Sprachgebrauch und wird auch noch mal ganz anders umgesetzt. Aber die Pest als solches, was war das eigentlich? Was war das für eine Krankheit?
Das ist wie Corona eine Tierkrankheit, die auf den Menschen überspringt. Im buchstäblichen Sinne, Überträger ist der Rattenfloh. Der Rattenfloh trägt das Pestbakterium und das Pestbakterium sorgt dafür, dadurch, dass es sich verklumpt, dass es den Verdauungstrakt des Flohs blockiert, sodass der Floh letztendlich verhungert, aber immer wieder sein Wirtstier überspringt und wenn das gestorben ist, auf andere Tiere und auch auf den Menschen überspringt.
Heutzutage ist man ja sich noch nicht ganz so sicher, woher Corona kommt. Ne? Da gibt es ja noch viele Fragen, die auch noch mal offen stehen. Aber auch das ist eine Krankheit, die entstanden ist, vielleicht in einem Land. Woher kam denn die Pest? Und wie hat sie sich entwickelt?
Die Pest ist endemisch immer noch auf der Welt, in verschiedenen Gegenden, in Afrika, auf Madagaskar, auch in Asien. Und sie ist auch 1350 aus Asien gekommen, über die Krim, über die Belagerung von Kaffa, wo Genuesen damit infiziert wurden und die dann mit nach Italien eingeschleppt haben. Und dann hat sich die Krankheit als Pandemie verbreitet. Wobei das Interessante bei Corona ist, dass es eine hoch ansteckende Krankheit ist, die von Mensch zu Mensch übertragen wird, während die Pest eigentlich ausnahmsweise nur durch Tröpfcheninfektionen infiziert wird. Also da gibt es die Lungenpest, das sind 3% der erkrankten Fälle, während das Normale ist, dass die Pest durch Insekten übertragen wird, den Floh, durch den Rattenfloh entweder direkt oder auch durch andere Floharten, wobei man das in der Wissenschaft kontrovers diskutiert, welche Flohsorten, die der Mensch so sich herumtragen kann, besonders gefährlich sind. Aber das sind so die normalen Infektionswege, wie das mit anderen Fluginsekten wie Mücken oder Läusen ist, das hat man noch nicht genau untersucht. Vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt. Aber man braucht eben immer die Insekten als Überträger.
Also eine Krankheit, die übertragen worden ist, die sich auch weltweit verbreitet hat. Und wie kam die Pest nach Münster?
Das weiß man nicht ganz genau. Die Pandemie hat entweder über die Wanderratten ausgebreitet, die sozusagen dann das Pestbakterium und die Pestflöhe mit sich herumtragen. Das würde auch das allmähliche Wandern der Seuche erklären. 1347 in Italien, 1348 in Spanien, 1349 in Flandern, im Januar 1350 in Köln und im Sommer in Münster. Also dann, man merkt, dass das sind einerseits natürlich möglicherweise eben auch die Menschen, die da infiziert sind, aber eben wahrscheinlich auch eine Migration bei den Wirtstieren. Das ist aber natürlich etwas spekulativ, weil man das heute nicht mehr wirklich objektiv verifizieren kann. Aber das ist die wahrscheinlichste Ursache. Und natürlich besonders gefährdet sind die Hafenstädte, weil die Schiffsratten dann eben solche Dinge übertragen. Weil man das auch merkte, wie gefährlich das ist, das Verfahren der Quarantäne eingeführt. Schon 1348, 49 in Italien, in Venedig, wo dann ein Schiff, das ankam und aus einem Pestgebiet kam, 40 Tage auf der Reede warten musste. Man braucht also vom Ausbruch der Pest bis zur Genesung oder bis zum Tod bis zu 6 Wochen. Quarantäne sind 40 Tage und das ist eben dann die Sicherheitszeit. Dann sind alle Flöhe tot, dann sind alle Ratten tot, sind die Menschen, die davon betroffen sind, wieder genesen. Und das ist die Erfahrungszeit. Also dieser Begriff Quarantäne sind eben 40 Tage und das ist genau der Begriff, der in der Pest entwickelt wurde.
Ja, das ist ja noch heute, ne? Gibt es ja den Begriff Quarantäne, dass es ja eigentlich auch wirklich von 40 kommt. Heute sagt man ja immer bei Corona 2 Wochen muss man sich zurückziehen. Das hat sich da ein bisschen verändert, obwohl man auch von Quarantäne, aber eigentlich im Grunde ist es ja dann, 15 Tage sind ja nicht 40 Tage, ne? Das ist nochmal auch anders. Aber wie ist man damals konkret auch damit umgegangen und kann man sagen, welche Maßnahmen wurden zur Eindämmung damals schon ergriffen?
Vielleicht können wir da tatsächlich auf die Pestordnung, die wir hier im Bestand haben, zurückgreifen. 1666 gibt es eine Pestordnung vom 15. Juli, die der Bischof für das Münsterland in Ahaus erlassen hat. Und das erste sind die öffentlichen Gebete gegen die Pest, die Pestmessen, weil man die Pest als Strafe Gottes verstand, für ein sündiges Wesen, und man muss dagegen anbeten, zweimal am Tag Glocken läuten, um 10 und um 5 Uhr nachmittags. Die Pasteure müssen die Pestkranken versorgen. Das Erste, was die bekommen, ist das Sterbesakrament, damit das Seelenheil zumindest gerettet ist. Und wo es mehrere Seelsorger an einem Ort gibt, wird einer nur für die Kranken eingesetzt. Und wenn man nur einen einzigen Seelsorger auf einem Dorf hat, dann muss er, wenn er von einem Kranken kommt, seine Kleidung wechseln. Ganz klar, wenn ein Floh überspringt, nicht wahr, dann muss man sehen, der sitzt in der Kleidung irgendwo drin, dann muss man die Kleider wechseln. Also das ist, man sieht daran, man wusste nicht genau, wie das übertragen wird. Man wusste, Kleidung ist ein Gefahrenträger. Deswegen wird dann auch verboten, dass man Kleidung und Gegenstände aus einem Pesthaus herausnimmt. Der Altkleiderhandel, damals ja völlig verbreitet, heute spielt das keine Rolle mehr. Kleidung war eben ein ganz kostbares Gut. Der Altkleiderhandel wird verboten und solche Dinge.
Sie sprechen ja auch von dieser Pestordnung. In Münster gab es ja auch 666. Sie haben über Herrn Dr. Rottendorf gesprochen. Dr. Rottendorf war ja, glaube ich, der Stadtarzt, und er hat sich damals, ach, wenn man das profan ausdrücken würde, gut verstanden mit dem damaligen Fürstbischof Christoph Bernhard von Galen. Vielleicht einmal, was ist ein Stadtarzt oder was war ein Stadtarzt damals und was hat er schon so außergewöhnlich gemacht, um diese Pest ein bisschen auch einzudämmen hier in Münster?
Also der Stadtarzt ist derjenige, der das öffentliche Gesundheitswesen überwacht, der die Apotheker prüft und die Hebammen schult und solche Dinge macht und daneben seine eigene Privatpraxis hat, und er war eben auch der Leibarzt des Bischofs und eben eine Vertrauensperson und auch ein Spezialist für solche Seuchen. Und er hat dann ein Buch geschrieben, das Consilium Pestifugum, das die Menschen lesen konnten, um zu sehen, wie sie sich gegen die Pest schützen und wie sie die behandeln können. Und er hat dann diese Pestordnung verfasst, und der Bischof hat dann das als Edikt an alle Gemeinden verschickt. Die Pasteure haben das von der Kanzel verkündet, und das Edikt, große Plakatdrucke, etwas größer als DIN A3, an die Kirchentüren genagelt, sodass das jeder lesen konnte.
Und konnte das jeder lesen?
Ja, mehr als man heute denkt.
Ja, man hat immer so ein bisschen, wenn man zurückblickt, dass man denkt, das konnten nur ganz wenige Leute lesen. Aber vielleicht haben die ja auch vorgelesen für diejenigen, die nicht lesen konnten. Würden Sie denn sagen, dass man das mit den heutigen Maßnahmen vergleichen kann? Und überhaupt, wie effizient waren Sie damals schon?
Es ist ganz viel vergleichbar. Also die Pestordnung, wir haben die auch auf unserer Sammlung online im Landesmuseum veröffentlicht, gibt da darüber Aufschluss, dass tatsächlich ganz viel vergleichbar ist. Der zweite Punkt nach den Pestmessen: man darf die Seuche nicht verschweigen, man muss sie melden, es gibt eine Meldepflicht. Drittens, es werden Krankenmeister, Chirurgen angesetzt und bezahlt, die an einem besonderen Ort die Kranken zu behandeln haben. Die Kranken werden in diese Sammelhäuser gebracht. Zur Not muss man Baracken bauen. In Münster war dieser Sammelort außerhalb der Stadt das Leprosenhaus Kinderhaus, das damals gerade einen Neubau bekommen hat, der heute noch steht. Die Häuser der Erkrankten waren zu schließen, 4 Wochen zu isolieren. Wenn in einem Haus ein zweiter starb, wurde diese Quarantänezeit auf 6 Wochen ausgedehnt, und sie mussten von den Nachbarn bzw. den dafür angesetzten Krankenmeistern und besonderen Frauen, die dafür bezahlt wurden, verseucht werden. Das Haus bekam einen Strohkranz an die Tür, dass das jeder wusste. Wer aus dem Haus kam, musste einen weißen Stecken oder ein rotes Kreuz auf der Brust tragen.
Also man war gekennzeichnet sozusagen.
Richtig. Also, aber dann wusste auch jeder, dass er dann eben die Abstandsregel einhalten muss. Schließlich darf niemand etwas aus den Pesthäusern holen. Wenn das geschieht, wird das sofort konfisziert und vernichtet und der Betreffende am Leib gestraft. Man soll Hunde und Katzen abschaffen, man soll die Schweine aus der Stadt lassen. Das ist eben die Erfahrung, dass es eine Tierseuche ist, die dann auf den Menschen überspringt. Und schließlich darf, achtens, niemand aus infizierten Orten kommen und niemand dahin fahren. Also das ist genau die Kontaktsperre, die Grenzschließung, die wir heute auch haben.
Ja, man sieht ja tatsächlich auch Parallelen, ne, wenn man das so zurückblickt.
Ja.
Was hat damals der Dr. Rottendorf den Münsteraner empfohlen?
Er hat ja diesen Traktat Consilium Pestifugum die Ratschlag an die vor der Pest flüchten Wollenden geschrieben. Und er hat das, hat er einerseits über die Prävention und andererseits über die Behandlung geschrieben. Und bei der Prävention ist es ihm wichtig, das erste saubere Luft, häufig Lüften, das Ausräuchern der Häuser mit Wacholderbeeren oder Birkenholz. Und das ist auch effizient, weil dadurch die Insekten, die die Pest übertragen, also die Flöhe, vertrieben werden. Und er hat eine Reihe von normalen Gesundheitsregeln wiederholt. Nicht zu viel essen, nicht zu viel trinken, nicht saufen, sondern ein Glas Wein pro Tag, mäßige Bewegungen, kein intensiver Sport. Wenn man Verstopfung hat, vorsichtig Abführmittel nehmen und solche Dinge. Also das sind aber Maßnahmen, die der normalen Gesundheitsfürsorge. Und die zweite Sache, wenn jemand erkrankt ist, nicht, er sagt, er muss der Dinge empfohlen, die antibakteriell wirken, zum Beispiel Knoblauch. Der Knoblauch als der Bauern Teriak hat wieder die Pest große Kraft und Wirkung. Oder auch Tabak. Also Tabakkonsum ist auch ein wichtiger Punkt der Prävention und auch da wirkt eben der Tabakrauch gegen Insekten.
Sie hatten vorhin angedeutet, die Kirche hat eine große Rolle gespielt. Hat die Kirche ein bisschen auch dieses Wissenschaftliche begrenzt, weil Sie gesagt haben, das ist, ja, Sie sahen das als eine Strafe Gottes? Was hat überhaupt die Kunst für eine Rolle in der damaligen Zeit gespielt? Woran kann man das erkennen, womit sich die Leute auch dann gedanklich beschäftigt haben?
Das ist eine schwierige Frage, weil es unmittelbare Darstellungen der Pest kaum gibt. Aber es gibt zum Beispiel die Bilder von Pestheiligen, die man anrief, damit man nicht betroffen war. Oder wenn man betroffen war, dass man das überlebte. Der heilige Rochus zum Beispiel ist ein solcher Pestheiliger, der heilige Sebastian. Oder auch Antonius Abt, der sogenannte Swinetüns, der auch für andere Krankheiten angerufen wurde. Und das ist das Wesentliche, was eigentlich die Kirche macht, nicht? Hoffnung zu vermitteln in schwierigen Zeiten und wo dann eben die Kunst letztlich sekundiert. Es gibt auch die Kunst, wenn man auf die Literatur schaut, so wie den Decamerone von Boccaccio, das ist dann die Flucht aus dieser schrecklichen Situation, also eine Form des Eskapismus. Auch das ist eine wichtige Funktion der Kunst, die vielleicht auch Trost oder vielleicht sogar Hoffnung vermittelt.
Also die Kunst auch als Bedeutung der Hoffnung, der Flucht, wie Sie gerade schon sagen, aber sie war dadurch auch im Grunde ein Zeitdokument.
Ja, durchaus. Aber in Münster haben wir solche Kunstwerke eigentlich kaum. Auch in der Sammlung ist das ganz wenig. Es gibt das Sebastians-Patrozinium der Kirche in Nienberge, nicht wahr? Aber der Sebastian war auch so ein Heiliger, der so etwas im Breitbandspektrum Helfer in Notlagen war. Nicht? Das waren nicht nur ansteckende Krankheiten.
Es ist überhaupt die Frage, wenn man betroffen ist von dieser Krankheit, hat man überhaupt die Möglichkeit auszusteigen und sich auch immer zu beschäftigen und das umzusetzen. Das ist ja auch nochmal, es ist vielleicht... Wie lange existiert eine Krankheit oder wie vertraut, wenn man das überhaupt sagen kann, ist man schon mit ihr, dass man sich auch auf diesem Niveau beschäftigt? Ne? Das ist ja auch immer nochmal sozusagen die Frage. Aber Sie haben ein wichtiges Wort gesagt, das finde ich Hoffnung. Ne? Hoffnung, das Glaube, dass alles gut wird, das ist eigentlich lebenserhaltend, würde ich sagen, das, oder?
Ja, durchaus. Aber man muss auch sagen, man ist in der damaligen Zeit auch bewusster mit dem Tod umgegangen. Gerade die christliche Vorstellung, dass der Tod nicht das Ende aller Dinge ist, ist eben für viele, auch für die Betroffenen, hilfreich gewesen. Und das mag in vielen Fällen heute auch noch so sein.
Das Zusammenlaufen mit Leben und Tod als gegenseitige Begleiter, das ist, hat sich wirklich heute auch verändert. Ne? Man erhält, man bleibt lange am Leben, dem Sinne, man wird viel älter. Was würden Sie heute als Hoffnungsbild aufstellen? Wie meinen Sie, reagieren heute die Leute zum Thema Hoffnung im Zusammenhang mit der Pandemie Corona?
Heute ist man eigentlich viel rationaler. Man untersucht die Krankheit, versteht sie und weiß, wie sie sich verbreitet und kann dann auch entsprechende Maßnahmen treffen. Und das spielt heute eine viel größere Rolle als die Hoffnung, dass eine höhere Macht einem helfen und am Leben halten will. Und diese Rationalität ist unsere Chance, die wird ja auch praktiziert. Und wobei die Schwierigkeit natürlich ist, dass man das erst nach und nach lernen muss, wie man mit ihr umgeht. Man wird da anders umgehen als mit der Pest, aber so, dass eben eines Tages wir mit der Krankheit leben können und wenn sie irgendwo ausbricht, dass man die Vorkehrungen treffen kann. Dass dann Intensivbetten bereitstehen und geschultes Personal, was damit umgeht, ohne sich zu infizieren.
Ja, und das Thema Geduld. Wir sind natürlich, wir leben in einer Gesellschaft, wo alles schnell ist. Es muss schnell umgesetzt werden. Deswegen ist ja auch die Kunst immer ein bisschen, läuft ja immer ein bisschen gegen die Zeit. Und deswegen finde ich auch toll, dass wir jetzt einen Podcast machen, die Leute und wir hören uns und nehmen uns Zeit, auch zuzuhören. Vielleicht nochmal ein Schlusswort von Ihnen zu diesem Thema oder ja, vielleicht Pest, was Sie gesagt haben, Cholera, Lepra sind ja auch immer diese Seuchen, die wir kennen und setzen sie immer zurück. Und ja, was macht es mit uns heute noch, so eine Pandemie, die jetzt sozusagen so viel Platz in unserem Leben eingenommen hat?
Also aus der Sicht des Historikers und wenn man die hohe Sterblichkeit der Pest sieht, ist es halb so schlimm. Man muss die Gefahr sehen und dann damit leben. Der Mensch muss immer wieder mit neuen Keimen konfrontiert sein und muss sie immer wieder neu abwehren und Verfahren finden, wie er damit leben kann. Ohne, das ist wie mit der Atombombe, ohne wird es nicht mehr gehen.
Ja, das ist vielleicht ein gutes Schlusswort. Herr Detlefs, vielen, vielen Dank. Vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer und wir verbleiben mit dem Satz, bleiben Sie gesund.
Auf die Pestordnung habe ich ja schon hingewiesen, die auf unserer Website zu sehen ist. Wenn Sie weiteren Informationsbedarf haben, informieren Sie sich gerne auf der Website unserer Kollegen, LWL Museum für Archäologie in Herne, die zurzeit eine Ausstellung über die Pest haben, die bis zum 10. Mai noch läuft, vielleicht sogar verlängert wird und die auf der Website allerhand bietet.
Sie hörten eine Produktion vom Podcaststudio.nrw.